Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Und es ist der Tag danach. Der Tag nach der tödlichen Autofahrt in der Berliner Westcity. Der Fahrer, ein Deutsch-Armenier, ist in Polizeigewahrsam und wird angeklagt. Und er kommt erstmal in die Psychiatrie. Das gab am Nachmittag die Berliner Staatsanwaltschaft bekannt. RBB24-Reporter Nico Hecht mit Details.
Die Ermittlungen haben offenbar die unklaren Vermutungen bestätigt. So sagt das der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, Sebastian Büchner. Demnach handele es sich bei dem Fahrer um einen Mann mit erheblichen psychischen Beeinträchtigungen. Das ergaben Befragungen und die Durchsuchung der Wohnung des 29-Jährigen, so Büchner.
Man hat im Rahmen der Durchsuchung Medikamente gefunden. Inzwischen hat er auch über seinen Verteidiger behandelnde Ärzte von der Schweigepflicht entbunden. Insofern spricht recht viel für eine paranoide Schizophrenie.
Die Ermittler gehen jetzt davon aus, dass der Mann seinen kleinen Wagen mit Absicht in die Menschengruppe gelenkt hat. Jetzt werde ein sogenannter Unterbringungsbefehl für den Fahrer vorbereitet, so der Generalstaatsanwaltschaftssprecher.
Der Unterbringungsbefehl hat als Vorwurf einmal einen vollendeten Mord und dann insgesamt 31 Fälle des versuchten Mordes. Die Mordmerkmale sind Heimtücke und Begehung mit gemeingefährlichen Mitteln.
Der Fahrer soll wegen der schweren psychischen Beeinträchtigung nicht ins Gefängnis, sondern in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht werden. Meldungen aber, Ermittler hätten einen Bekennerbrief im Auto gefunden, der auf eine Terrortat hinweise, sagt Büchner, seien falsch.
Es wurden zwei handgeschriebene Plakate gefunden mit einer ganz entfernten Bezugnahme auf den sogenannten Bergkarabach-Konflikt. Aber nach derzeitigem Sachstand steht das in keinerlei Beziehung zu dem Geschehen gestern.
Diesen Ermittlungsstand bestätigt auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die mit Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik zum Breitscheidplatz gekommen war und sich von Polizei und Feuerwehr das Geschehen noch einmal erklären ließ.
Ich bin vor allen Dingen gekommen, um den Einsatzkräften der Feuerwehr, der Polizei zu danken. Zu den Tathintergründen werden wir aufklären müssen, aber bislang ist es zumindest so, dass man sagen kann, dass wohl nach jetzigem Stand kein politischer Hintergrund zu sehen ist.
Die Sperrungen rund um den Breitscheidplatz sind bereits wieder vollständig aufgehoben. In der Gedächtniskirche aber, sagt Pfarrerin Katrin Ochsen, können die Menschen Anteil nehmen.
Auch die Gedenkhalle ist ja wieder geöffnet. Wir haben so zwei Stellen eingerichtet mit auch einem Fürbittengebet und einer Kerze noch mal extra.
Auf Karten könnten hier die Menschen schreiben, was sie bewegt, sagt die Pfarrerin. Und viele seien erschüttert.
Soweit Nico Hecht. Erschütterung auch im Berliner Abgeordnetenhaus. Die Sitzung des Plenums wurde überschattet von der tödlichen Autofahrt am Breitscheidplatz. Landespolitikreporter Sebastian Schöbel hat Eindrücke aus dem Parlament gesammelt.
Mit ernster Miene trat Parlamentspräsident Dennis Buchner am Morgen ans Rednerpult im Abgeordnetenhaus. In das sommerlich warme Berlin kehren gerade zahlreiche Besucher zurück, so Buchner. Vor allem junge Menschen nach 2 Jahren Pandemie.
Auch für die Klassenfahrt. Für die Kursfahrt oder für ein paar unbeschwerte Tage mit Freundinnen und Freunden. Tage, die auch eine 10. Klasse mit ihren Lehrerinnen und Lehrern aus Nordhessen bei uns verbringen wollte.
Vor allem an die Opfer und ihre Angehörigen gerichtet, sagte Buchner sichtlich bewegt.
Es tut mir leid, dass wir sie selbst und dass wir die von ihnen geliebten Menschen in unserer Stadt nicht vor dieser Tat schützen konnten. Und es lässt viele von uns auch mit einem Gefühl von Ohnmacht zurück. Denn wir wissen, dass es auch in Zukunft in einer freien Gesellschaft keine hundertprozentige Sicherheit geben kann.
Innensenatorin Iris Spranger dankte ausdrücklich allen Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr über Rettungsmediziner bis zu den Seelsorgern. Und sie dankte den geistesgegenwärtigen Passantinnen und Passanten am Tatort.
Die vor Ort reagiert haben, den Tatverdächtigen festgehalten haben und die erste Hilfe geleistet haben vor Ort.
Zum mutmaßlichen Täter sagte Spranger, dass es sich um einen Deutsch-Armenier handle, der 2015 eingebürgert worden und bereits polizeibekannt sei, wegen Körperverletzung, Beleidigung und Hausfriedensbruch. Die Justizverwaltung gab bekannt, dass die Betroffenen der tödlichen Fahrt am Kudamm auch von der Anlaufstelle für Terroropfer betreut werden können. Diese Stelle wurde 2018 eingerichtet, als Reaktion auf den Anschlag 2016 auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz.
Aus dem Berliner Abgeordnetenhaus Sebastian Schöbel. Und wir bleiben noch einen Moment im Abgeordnetenhaus, denn da stand auch das Thema Lehrermangel auf der Tagesordnung. Im Fokus Bildungssenatorin Busse. Gegen sie lag ein Missbilligungsantrag vor. Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann mit den Gründen und dem Ergebnis.
Die CDU-Abgeordnete Katharina Günther-Wünsch, selbst lange Lehrerin und zuletzt auch Schulleiterin, griff Bildungssenatorin Astrid Sabine Busse scharf an. Sie habe in sie als Praktikerin große Hoffnungen gesetzt, aber ihre Erwartungen seien enttäuscht worden. Ihr Vorwurf, Busse habe angesichts bis zu 1000 fehlender Lehrkräfte die Schülerzahlprognose gedrückt.
Was Ihnen ganz klar fehlt, ist Verantwortungsbewusstsein, Engagement und eine Vision, eine Idee, wie Sie dieses Problem angehen und Verantwortung übernehmen für die, die Ihnen anvertraut worden sind, nämlich Schüler und Pädagogen.
Der Eindruck der Oppositionspolitikerin, die Senatorin, sei überfordert und komme in ihrem Amt nicht an. Auch die AfD unterstützte den Missbilligungsantrag, denn die Bürger erwarteten eine Senatorin, die die Grundlagen ihres Handwerks verstehe, argumentierte sie. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Thorsten Schneider, verteidigte dagegen die Senatorin. Sie werfe sich für ihren Sektor ins Feld, hänge sich rein und wolle das Beste für die Kinder erreichen. Der CDU mit ihrem Missbilligungsantrag warf Schneider Polemik vor.
Da steht schon im Antragstext, 1000 Lehrer zu wenig bedeutet, 20 Schulen werden geschlossen. Da steht, 26.000 Unterrichtsstunden fallen aus, 12.000 Schüler werden gar nicht beschult. Das wird alles nicht passieren, das wissen Sie.
Der Missbilligungsantrag werde weder ernst genommen noch unterstützt. Auch ein Oppositionspolitiker sprang der Bildungssenatorin bei, Paul Fresdorf, Bildungsexperte der FDP-Fraktion. Er warf dem CDU-Antrag Populismus vor.
Sie springen damit ein Stück zu weit. Ich glaube, Sie tun da, Frau Busse, tatsächlich Unrecht. Denn die Schieflage im Berliner Bildungssystem hat auf gar keinen Fall Frau Busse zu verantworten.
Busse, die erst ein halbes Jahr im Amt sei, sei nicht zu beneiden um das Erbe der Vergangenheit, betonte Fresdorf und verwies dabei etwa auf die Einführung des jahrgangsübergreifenden Lernens und der Gemeinschaftsschule. Eine Abrechnung mit der sozialdemokratischen Bildungspolitik der letzten Jahrzehnte. Die FDP enthielt sich aber am Ende im Parlament bei der Abstimmung über den Missbilligungsantrag, weil er der Ansicht sei, so Fresdorf, dass eine Koalition ihn alleine abschmettern solle. Auch ohne diese Enthaltung hätte Busse mit Rückendeckung der Koalition den CDU-Missbilligungsantrag überstanden.
Soweit Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann aus dem Abgeordnetenhaus. Was wird aus der PCK-Raffinerie in Schwedt, wenn kein russisches Erdöl mehr nach Deutschland fließt? Darum ging es beim Treffen von Brandenburgs Ministerpräsident Woidke und Wirtschaftsminister Steinbach mit der PCK-Geschäftsführung und dem Betriebsrat. Zentrales Thema natürlich, wie können die Arbeitsplätze erhalten werden? RBB-Reporter Jonas Wintermantel war bei dem Treffen in Schwedt dabei.
Es gibt mehr offene Fragen als Antworten. Darüber, wie der Betrieb im PCK trotz Ölembargo weiterlaufen kann. Darüber, wie Ostdeutschland künftig mit Kraftstoffen versorgt wird und darüber, wer hilft, wenn die Preise für Private und Unternehmen infolge eines Embargos weiter steigen sollten. Bei allen Unsicherheiten machte Ministerpräsident Woidke bei seinem Treffen mit der PCK-Geschäftsführung und dem Betriebsrat das Ziel seiner Politik noch einmal unmissverständlich klar.
Diese Region darf nicht durch die Sanktionen ins Hintertreffen geraten. Diese Region darf nicht in eine Verliererregion werden.
Was es dazu nach der Vorstellung der Landesregierung bräuchte? Eine Garantie zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit, eine Beschäftigungsgarantie für die Mitarbeiter des PCK und eine Garantie dafür, dass die Folgen eines Embargos, zum Beispiel Preissteigerungen, durch die Bundesregierung aufgefangen werden. Woidke und seine Regierung zeigen sich bei ihrem Treffen solidarisch mit der PCK und ihren Beschäftigten. Kritik geht insbesondere an den Wirtschaftsminister Robert Habeck. Der hatte das Werk vor genau 4 Wochen besucht und den Mitarbeitern Hoffnung gemacht. Einen Monat später klagt sein brandenburgischer Kollege Jörg Steinbach,
dass sich ungefähr 4 Wochen nichts am Informationsstand geändert hat.
Die Kritik richtet sich an die sogenannte Taskforce im Bundeswirtschaftsministerium. Diese besondere Arbeitsgruppe setzt sich ausschließlich mit der Zukunft des PCK auseinander. Doch darin ging es laut Steinbach bisher vorrangig um die langfristige Zukunft des PCK als grüne Raffinerie für alternative Kraftstoffe aus erneuerbaren Energien. Also um eine Transformation, die 10 bis 15 Jahre dauern könnte.
Das ist auch eine notwendige Diskussion, aber es ist der zweite Schritt vor dem ersten Schritt.
Heißt, es brauche Garantien für die nahe Zukunft. Gesicherte Beschäftigung, finanzieller Ausgleich, Versorgungssicherheit. Nach Ansicht der Landesregierung muss der Bund auf diese offenen Fragen nun möglichst bald Antworten liefern.
Viele Fragen sind also offen zur Zukunft der PCK-Raffinerie aus Schwedt, berichtete Jonas Wintermantel. Dass der Flughafen BER Geld braucht, das wird wohl noch einige Zeit so weitergehen. Zu den alten Schulden kommen neue hinzu, vor allem wegen der ausgebliebenen Passagiere in Corona-Zeiten. Die EU hatte im Februar schon 1,7 Milliarden Euro Staatshilfen genehmigt. Nun hat der Finanzausschuss des Brandenburger Landtages auch noch mal Geld freigegeben. Viel Geld. Landespolitikreporterin Amelie Ernst fasst die Diskussion im Ausschuss zusammen.
Der BER ist finanziell gesehen auf einem guten Weg. Diese Botschaft versucht Flughafenchefin Aletta von Massenbach auch im Finanzausschuss des Brandenburger Landtags zu vermitteln. Und das trotz der Einbrüche durch Corona und den Ukraine-Krieg und trotz der immensen Schulden. Massenbach verweist auf mehrere Gutachten zum aktuellen Businessplan.
Und wir haben letztendlich uns alle bestätigt, dass das fundiert ist, dass es ambitioniert ist an ein paar Punkten. Es ist aber ein ganz klares Statement auch da drin, dass die Teilentschuldung und dass eben diese finanzielle Selbstständigkeit in 2026 unter der Prämisse, dass der Verkehr sich so entwickelt, dass das erreicht werden kann.
Doch wie sich der Flugverkehr auch in Zeiten der Klimakrise entwickelt, ist offen. 146,5 Millionen Euro zusätzlich sollen nun aus dem Corona-Hilfspaket kommen. Dafür stimmen die Koalitionäre von SPD, CDU und Grünen. Auch Grünen-Finanzpolitiker Thomas von Gesicki.
Frau von Massenbach hat schon geschildert, mit welchen Risiken wir hier operieren. Das ist klar, da kann keiner was dran ändern. Die sind eben, wie sie sind. Aber ich sag mal, die Alternative, die wir jetzt hätten, die sehen ja alle noch viel fürchterlicher aus.
Von Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit oder sogar Schließung ist die Rede. Deshalb will sich auch AfD-Politiker Andreas Galau dem erneuten Millionenzuschuss nicht in den Weg stellen.
Wir können nicht verantworten, dass dieser Flughafen in irgendeiner Form insolvent geht. Das ist für die Hauptstadtregion, das wäre ja eine Katastrophe. Das geht nicht.
Philipp Zeschmann von den Freien Wählern dagegen bleibt bei seiner Ablehnung. Der Businessplan ist aus seiner Sicht nicht tragfähig und auch das Zieljahr 2026 hält er für unrealistisch. Immer noch werde zu viel Geld unnötig verbrannt.
Mit Steuermitteln müssen wir sparsam und wirtschaftlich umgehen. Und deswegen kann ich nur sagen, solange kein tragfähiges Konzept vorgelegt wird, wo wenigstens mittel- bis langfristig eine schwarze Null drin ist, ist es natürlich nicht vorstellbar und nicht verantwortbar, diese Haushaltssperre aufzuheben aus unserer Sicht.
Doch mit dieser Fundamentalkritik machten es sich Zeschmann und die Freien Wähler zu leicht, findet CDU-Politiker Steven Breetz.
Das ist so das Motto, Schlagzeilen zu produzieren. Ich finde das unredlich.
Alle Ausschussmitglieder eint nun die Hoffnung, dass Flughafenchefin Massenbach mit ihrer Prognose recht behält und der BER zumindest 2022 alle Erwartungen erfüllen wird, auch wenn das grundsätzliche Finanzproblem nicht lösen wird.
Also erstmal neues Geld aus Brandenburg für den BER, aus Potsdam berichtete Amelie Ernst. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze, nachzuhören auch als Podcast.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.